Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext am Mittwoch zum Thema Medizingeschichte. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Vielleicht denken Sie beim Begriff Medizingeschichte an ein medizinhistorisches Museum oder auch an große Namen wie beispielsweise Hippokrates, Louis Pasteur, Rudolf Virchow etc. Oder Sie denken an die Fortschritte der Medizin, die als Entwicklungen in der Geschichte und als Entwicklungen mit Geschichte auch die moderne Medizin ermöglichen. In der Medizingeschichte befasst man sich zwar mit historischen Zusammenhängen, das Fachgebiet hat sich aber gewandelt und man beleuchtet auch kritisch die Gegenwart. In Kontext geht es nun um die moderne Bedeutung, Hintergründe und den Wandel der Medizingeschichte. Ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, ist der Mediziner und Historiker Hubert Steinke vom Institut für Medizingeschichte der Uni Bern.
Die Medizingeschichte hat eine doppelte Aufgabe. Die eine ist die als historisches Fach, und hier hat sie die gleichen Aufgaben wie alle anderen historischen Fächer. Es geht dabei um die Aufklärung historischer Kontexte an und für sich. Die zweite, die besondere Rolle der Medizingeschichte, das ist die Geschichte der Medizin für die Medizin. Das heißt, das Ziel wäre, dass die Medizingeschichte einen Beitrag leisten kann zum Verständnis aktueller medizinischer Probleme. Und dieser Aufgabe stellen sich insbesondere die medizinhistorischen Institute, die eben auch an den medizinischen Fakultäten beheimatet sind.
Bedeutet das, so könnte man folgern, dass man mittels der Medizingeschichte aus der Vergangenheit gewisse konkrete Lehren zieht für die Gegenwart? Nein, sagt Hubert Steinke und weiter.
Von dieser Vorstellung einer unmittelbaren Anwendung historischer Erkenntnisse für die Gegenwart hat sich die Geschichtswissenschaft eigentlich verabschiedet. Es geht vielmehr darum, die Verhältnisse unserer heutigen Situation der Medizin aufzuzeigen, zu erklären, zu kontextualisieren und den Medizinern und dem allgemeinen Publikum Hinweise zu geben, in welchen Verhältnissen diese ganze Diskussion in der heutigen Zeit stehen.
In diesem Sinne, das Gestern beschreiben, um das Heute zu verstehen.
Medizingeschichte kann aufzeigen, dass sich sowohl große Veränderungen in kurzer Zeit wie auch eine große Kontinuität in der Medizin nachzeichnen lässt. Nehmen wir das Beispiel der Spezialisierung, also die Frage, wie viel Spezialisierung die Medizin eigentlich ertragen kann. Die Diskussion in unserer heutigen Form ist gut 100 Jahre alt. Sie ist aufgebrochen mit der Verwissenschaftlichung der Medizin in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich immer wie mehr Spezialfächer herausbildeten. Und schon damals wurde beklagt, dass der Arzt zu sehr sich spezialisiere, dass es zu wenig Hausärzte geben, die den Patienten noch als Ganzes wahrnehmen würden. Und hinter diesem Konflikt steht das grundsätzliche Ideal der Medizin seit der Antike, schon bei Hippokrates, nämlich die Vorstellung, dass der Arzt sowohl Wissenschaftler wie auch Künstler als Vertreter der ärztlichen Kunst ist. Wir haben also bei der Spezialisierung hier einen Fall, wo es sich gar nicht um ein neues Problem handelt, sondern ein Problem, das sozusagen der modernen wissenschaftlichen Medizin mit ihren zunehmenden Kenntnissen eingeschrieben ist. Und aus diesem Sinn können wir auch verstehen, dass das Problem uns weiterhin begleiten wird. In 10, in 20 Jahren wird das auch nicht gelöst sein. Und mit dieser Erkenntnis aus der Medizingeschichte heraus können wir einen Beitrag liefern für das Verständnis unserer heutigen Situation, also dass es nicht darum gehen kann, mit polarisierenden Positionen auf der einen oder der anderen Seite das Problem ad acta zu legen, sondern dass wir mit dem leben müssen und eine für heutige Zeit adäquate Lösung suchen müssen.
Die Medizin stützt sich zwar auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse zweifellos, sie reicht aber, umfassend verstanden, weit darüber hinaus. Und entsprechend ist auch das Gebiet Medizingeschichte breit ausgelegt.
Das ist auch das Hauptcharakteristikum dieses Fachs, dass es sehr breit ist. Das ist dadurch bedingt, dass die Medizin eben in fast alle Gebiete des Lebens hineindringt. Grundsätzlich kann man zwei Hauptgebiete unterscheiden. Das eine ist die ganz grob gefasste, sehr weit gefasste Wissenschaftsgeschichte, die sich mit der Medizin als Wissenschaft befasst. Und auf der zweiten Seite haben wir dann den ganzen Themenkomplex der Sozial- und Kulturgeschichte, die ihrerseits wiederum in zahlreiche Untergebiete geteilt wird.
Was mit sozial- und kulturgeschichtlichen Themen der Medizingeschichte gemeint ist, illustriert der Medizinhistoriker Hubert Steinke an folgendem Beispiel.
Also ein wichtiges Thema wäre das Verhältnis zwischen Arzt und Patient oder allgemein gesagt zwischen Heilenden und Kranken, das sich ganz grundlegend verändert hat in den letzten 200 Jahren. Unsere heutige Vorstellung vom Arzt als mächtiger Figur, die war vor 200 Jahren gar nicht die gleiche. Die Ärzte mussten sich vielmehr nach den Patienten ausrichten, um zahlungskräftige Kunden zu kriegen. Und da wurde zwischen dem Arzt und dem Patient die Behandlung sozusagen ausgehandelt. Also hier hat eine Mächteverschiebung stattgefunden, die heute wiederum etwas rekompensiert wird, indem dass die Patienten wiederum mehr Rechte einfordern.
Das Verhältnis Arzt-Patient als ein Diskussionsthema, seit es Medizin gibt. Nun, nicht nur die Medizin, auch ihre Aufarbeitung, die Medizingeschichte, gliedert sich in verschiedene, unterschiedlich geprägte Epochen. Stichwort Wandel der Medizingeschichte.
Sie haben sich fundamental gewandelt. Und zwar können wir grosso modo drei Perioden unterscheiden. Eine Epoche bis ins frühe 19. Jahrhundert, in der es eigentlich keinen Unterschied zwischen Medizin und Medizingeschichte gab, in dem selbst die Schriften der antiken Autoren, beispielsweise von Hippokrates oder Galen, weiterhin als wichtige Bestandteile des aktuellen medizinischen Wissens galten.
Eine erste Periode der Medizingeschichte von der Antike bis ins frühe 19. Jahrhundert. Die Medizin dieser Epoche blieb vom grundlegenden Konzept her weitgehend unverändert. Das änderte sich dann allerdings drastisch. Und damit änderten sich auch Anspruch und Verständnis der Medizingeschichte. Hubert Steinke dazu.
Daran schließt sich eine zweite Epoche, die bis in die 1960er Jahre dauert und die Hand in Hand läuft mit der Entwicklung der wissenschaftlichen modernen Medizin und die ihre vornehmste Aufgabe darin sah, eben gerade diesen Fortschritt der Wissenschaft zu dokumentieren. Und seit den 1960er Jahren hat sich auch mit dem gesamten Umbruch der Gesellschaft eine grundlegend neue Medizingeschichte entwickelt, die sich von dem reinen Fortschrittsgedanken abgelöst hat und nun die wissenschaftliche Entwicklung der Medizin einerseits kritisch hinterfragt und andererseits das ganze Gebiet im Bereich der Sozial- und Kulturgeschichte eröffnet hat.
Medizingeschichtlich ausgerichtete Gedanken finden sich bereits in antiken Schriften, weil die Medizin als Kunst des Heilens den Menschen zu allen Zeiten wichtig war. Die Anfänge der Medizingeschichte als eines wissenschaftlich betriebenen Fachgebiets reichen aber weniger weit zurück.
Einen ganz konkreten Anfang als solchen kann man nicht definieren, aber doch das Gedankengut der Aufklärung, das einen kritischen Umgang fordert, ist gewissermaßen der Aufhänger für die Entwicklung einer Medizingeschichte im eigentlichen Sinn, vornehmlich ab dem 18. Jahrhundert.
Der historische Blick auf die Entwicklung der Medizin dokumentiert Leistungen der Vergangenheit und macht die Forschungserkenntnisse für die Gegenwart verfügbar. Dazu Urs Boschung, ursprünglich Mediziner, ist er seit 1985 Professor für Medizingeschichte an der Uni Bern.
Eine wichtige Funktion, glaube ich, ist, die Medizin in historischen Darstellungen auch mit zu vertreten. Ich denke zum Beispiel an das historische Lexikon der Schweiz, das gegenwärtig erarbeitet wird. Da gibt es Artikel zu Krankheiten, auch zu Personen. die eben auch von Medizinkundigen verfasst werden müssen. Und weil es ein historisches Lexikon ist, braucht es eben eine medizinhistorische Darstellung.
Als Medizinhistoriker und Mediziner arbeitet Urs Boschung auch mit am erwähnten historischen Lexikon der Schweiz. Zu dieser Arbeit sagt er:
Meine Aufgabe ist, selbst einmal Artikel zu schreiben, dann aber auch Autoren zu nennen für andere Artikel, Sachverständige, und diese Artikel dann, wenn sie geschrieben sind, auch wieder zu prüfen, ob sie den Richtlinien des Lexikons entsprechen, dass sie nicht zu lang sind, dass sie die Quellen anführen und dass sie auch inhaltlich dem Auftrag entsprechen.
Seine wissenschaftliche Arbeit in der Medizingeschichte hat für Urs Boschung natürlich noch manch andere Facette, beispielsweise diese.
Es gibt natürlich Gelegenheiten, die Medizin auch von der historischen Seite darzustellen, zum Beispiel bei Jubiläen, aber auch in Gesamtdarstellungen, wie zum Beispiel die Reihe Berner Zeiten, wo die bernische Geschichte epochenweise ausführlich dargestellt wird. Und da sind dann auch Fragen wie Krankheit und Gesundheitsversorgung, ärztlicher Dienst, Spitäler und so weiter, Fragen, die behandelt werden müssen, damit einigermaßen ein vollständiges Bild sich ergibt, was aber oft dann auch Forschungsarbeit bedingt, weil diese Fragen ja nicht alle schon aufgearbeitet sind.
Ein großes medizinhistorisches Forschungsprojekt der Uni Bern betrifft eine der großen Berner Figuren. Es ist Albrecht von Haller. Die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Nachlasses war übrigens für den Mediziner Urs Boschung der Hauptgrund, in die Medizingeschichte zu gehen.
Haller ist 1708 geboren in Bern und in Bern auch wieder gestorben 1777. Er hat ja auf vielen Gebieten gewirkt als Naturforscher. Vielen ist er nur als Dichter bekannt. In der Medizin ist er einer derjenigen, die eine große Synthese des Wissens der damaligen Zeit dargestellt hat, der selbst als Forscher in der Anatomie und Physiologie wichtige Beiträge geliefert hat und der eben auch gesehen hat, deshalb ist er auch für die Medizinhistoriker von Interesse, dass das Ganze dieser Wissenschaft eine Geschichte hat, indem ihn interessiert hat, was jeder Autor zu seiner Zeit Neues beigetragen hat zum Fortgang oder, wenn man so sagen darf, zum Fortschritt der Medizin. Das ist sicher etwas, was ihn eben für uns auch attraktiv macht, wie er sich eben mit Fragen auseinandergesetzt hat, die im Grunde genommen immer noch von Bedeutung sind. Also wie Wissen entsteht, wie es weitergeht, wie es auseinanderklafft, wie es wieder zusammen in einer Synthese verarbeitet werden muss und dann schlussendlich auch in ärztliche Handeln umgesetzt werden sollte.
Die Arbeit rund um von Haller führte zu einer neuen Sicht auf diese große Berner Figur. Und es wuchs eine Generation neuer Haller-Forscher heran. Einer von ihnen ist auch Hubert Steinke, der vorher schon zu hören war. Seine Haller-Forschung orientiert sich an neuen Fragestellungen, welche die Medizingeschichte allgemein heute bestimmen.
Die großen Figuren sind weiterhin von Bedeutung für die Medizingeschichte. Sie werden aber unter einem anderen Blickpunkt heute angeschaut. Es geht nicht so sehr darum, ihre Größe zu zeigen, sondern vielmehr zu erklären, wie sie bedingt ist, in welchem Kontext sie steht, wieso sie sich allenfalls weniger durchgesetzt haben, als wir das heute meinen. Also eine gesamte Einbindung dieser Figuren in ihre Zeit, um sie besser verstehen zu können. Und wir in Bern beschäftigen uns mit Albrecht von Haller, dem wohl bedeutendsten medizinischen Forscher des 18. Jahrhunderts, beispielsweise.
Am Beispiel der Figur Albrecht von Haller lässt sich illustrieren, wie die moderne Medizingeschichte bisher Gültiges in Frage stellt, es neu ordnet und damit aus der Gegenwart heraus einen neuen Blick auf die Vergangenheit ermöglicht.
Hier haben sich die Fragestellungen auf vielfältige Weise entwickelt. Eine ist beispielsweise seine bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung, der Nachweis, dass lediglich die Nerven für die Empfindung und die Muskeln für die Bewegung zuständig sind. Und in der herkömmlichen Historiographie wurde diese Entdeckung als anerkannt angenommen. Es hat sich dann aber gezeigt, jetzt in unseren Forschungen, dass das durchaus nicht der Fall ist. Und die spannende Frage für uns war dann, wieso eigentlich die wissenschaftliche Gesellschaft diese Entdeckung nicht akzeptieren konnte oder wollte.
Gründe dafür lagen weniger in der wissenschaftlichen Erkenntnis von Hallers bedeutendster Entdeckung, die Funktionen von Nerven und Muskeln betreffend, weshalb die wissenschaftliche Gemeinde damals dieses neue Wissen nicht akzeptierte, lag eher im Zeitgeist und in der Figur Albrecht von Hallers begründet.
Es hängt mit der damaligen wissenschaftlichen Kultur zusammen, die eben der Meinung war, dass jeder Arzt befähigt ist, über solche Forschungsfragen zu urteilen. Hingegen Haller war der Ansicht, dass es nur die ganz spezialisierten experimentellen Forscher seien, und in der Medizin bestand eigentlich kein großes Bedürfnis für eine solche Theorie. Sie lief den damaligen medizinisch-praktischen Interessen zuwider.
Der Gegensatz zwischen dem Experiment und theoretischen Konzepten, die experimentell oft nicht belegt waren. Auch im 18. Jahrhundert gab es die Auseinandersetzung zwischen der wissenschaftlich-experimentell geprägten Medizin und der vor allem anwendungsorientierten Medizin in der Praxis des Alltags, die sich zudem stark auch auf rein theoretische Konzepte abgestützt hat. Vor allem seit dem 20. Jahrhundert fließen die Erkenntnisse der medizinbiologischen Grundlagenforschung zwar zielgerichtet in die praktische Medizin ein, aber wissenschaftlich-experimentelle Forschung einerseits und ihre praktische Anwendung andererseits sind zwei unterschiedliche Gebiete medizinischer Kunst geblieben, respektive es zunehmend geworden. Nun, Entwicklungen, Fortschritte der Medizin hängen auch ab von Leistungen der Industrie. Stichworte sind etwa Medikamente oder Verfahren und Geräte für Diagnose und Therapie, wobei solches sich auch auswirkt auf die Medizingeschichte. Ein bekanntes Beispiel der Gerätetechnik sind die bildgebenden Verfahren wie Röntgen etc.
Beispielsweise werden heute die bildgebenden Verfahren in der Medizin intensiv untersucht, die einen neuen Blick des Arztes auf den Patientenkörper auch generieren. Es ist nun eben ein bildgesteuerter Blick, der sich entwickelt, im Gegensatz zu einem viel stärker durch den direkten Kontakt mit dem Patienten geprägten Blick. Und gerade in diesem Bereich der bildgebenden Verfahren, wenn wir die ganze Entwicklung vom Röntgenbild bis hin zu den Computertomographen, Magnetresonanz etc. anschauen, so ist das ein Gebiet, das in seiner Komplexität sowohl die Medizin wie die Wissenschaftsgeschichte betrifft. Von der medizinischen Seite her mehr der Umgang mit dem Patienten, von der wissenschaftsgeschichtlichen Seite her ist es mehr der technische Aspekt, der interessiert, auch die Umsetzung der Information in ein Bild beispielsweise.
Die Medizingeschichte ist aufgrund des allgemeinen zivilisatorischen Fortschritts in Wissenschaft und Technik allmählich etwas weggekommen davon, medizinische Leistungen vor allem zu dokumentieren. Hubert Steinke dazu.
Das war eben bis in die 1960er Jahre die zentrale Aufgabe der Medizingeschichte, diesen Fortschritt zu dokumentieren. Wir sind heute weiterhin der Ansicht, dass man diesen Fortschritt zu dokumentieren hat und nachzuzeichnen hat. Er wird aber in einen anderen Kontext gestellt und auch kritisch hinterfragt. Es wird die Frage gestellt, beispielsweise Verhältnis zwischen Schulmedizin und anderen medizinischen Strömungen, die die Medizin seit ihrer Verwissenschaftlichung durchaus kritisch begleitet haben. Zum Beispiel die naturheilkundlichen Ansätze, die heute vorwiegend unter dem Begriff der Komplementärmedizin auch laufen.
Die Medizingeschichte, das zeigt ihre Entwicklung, ist ein Fachgebiet, das auch mithilft, die Vergangenheit allgemeiner zu erhellen, was beispielsweise den Lebensstil früherer Epochen betrifft. Zu einem solchen Projekt, das unter seiner Leitung läuft, Urs Boschung, Professor für Medizingeschichte der Uni Bern.
Am Berner Institut für Medizingeschichte ist die Arbeitsgruppe von Frau Susi Ulrich seit längerem tätig. Es ist natürlich einerseits, wenn mehrere Skelette ausgegraben werden, die Möglichkeit zu sehen, Frauen, Männer, Kinder, Lebensalter, das relativ gut am Skelett bestimmt werden kann. Dann natürlich auch andere körperliche Merkmale wie Größe, auch durchgemachte gewisse Krankheiten, die sich am Skelett äußern, Ernährungszustand zum Beispiel. Was sehr interessant ist, ist jeweils der Zustand der Zähne, der oft Rückschlüsse erlaubt auf die Ernährung, aber natürlich indirekt auch auf das Leben, das diese Menschen geführt haben, eben wenn sie zum Beispiel nur noch wenige oder keine Zähne mehr hatten. Oft sieht man auch durchgemachte Verletzungen, geheilte Frakturen, sogar einzelne Amputationen werden festgestellt. Und wenn man das dann vergleichen kann, einerseits eben mit den Schriftquellen, andererseits natürlich auch verschiedene Funde, also Friedhöfe, die man, wie eben Susi Ullrich das kann, einen Friedhof, wo eher die besseren Bevölkerungsschichten begraben wurden, vergleichen mit einem Friedhof, wo arme Leute ihre letzte Ruhestätte fanden. Und das ist eines der Projekte, das sie zurzeit bearbeitet.
Besonders fruchtbar ist es natürlich, wenn man Skelettfunde aus einer Zeit untersuchen kann, in der es bereits schriftliche Quellen gibt. Die Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten belegt auch den fächerübergreifenden Charakter der Medizingeschichte.
Wenn man natürlich die Krankheitserscheinungen an den Skeletten feststellt, wird es von Bedeutung sein, zu sehen, was waren die ärztlichen Möglichkeiten damals, was waren die Ideen, die die Leute hatten, wie ihre Krankheit zustande kommt, wie sie ihren Körper erfahren haben. Alles Dinge, die dann eben wieder nur dank schriftlichen Quellen feststellbar sind. Und da sind dann die Historiker und die Medizinhistoriker wieder gefragt als Partner der Anthropologen und der Archäologen.
Und zu den medizinischen Aspekten dieser Forschung ergänzt Urs Boschung.
Was bei der Arbeit der historischen Anthropologie sicher ganz wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit den Kliniken, mit den Radiologen, mit den Orthopäden. Und in diesem Punkt gibt es auch eine Arbeitsgruppe, wo dann auch Zürcher Forscher dabei sind, sodass auch in einem größeren Kontext geforscht wird.
Und damit nochmals zu Hubert Steinke, Medizinhistoriker an der Uni Bern.
Also mich interessiert die alltägliche medizinische Praxis früherer Zeit, über die wir noch sehr unvollständig informiert sind. Also wie häufig geht ein Patient überhaupt zum Arzt? Was bedeutet der ärztliche Alltag für den Arzt selbst? Hier untersuche ich ein sogenanntes Praxisjournal eines Bieler Arztes aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der sämtliche Behandlungen dokumentiert, Alter der Patienten, die Behandlung, die Untersuchung beschrieben. Dieses Material umfasst 25.000 Seiten.
Dieses Forschungsprojekt ist formuliert und beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht zur Begutachtung, um also abzuklären, inwieweit es finanziert wird. Warum sollte man dieses Projekt denn realisieren?
Anhand eines solchen Projekts kann man sehr schön die medizinische Kultur in einer ganzen Stadt rekonstruieren, zeigen, wie viele Patienten wie oft zum Arzt gingen, welche Schichten zum Arzt gingen, bei welchen Krankheiten sie den Arzt aufsuchten, wie er behandelte. Also es lässt sich das ganze medizinische Panoptikum einer Stadt darstellen, das durchaus von Interesse für eine allgemeine Bevölkerung sein kann. Hier ist es dann auch interessant, Vergleiche zu ziehen mit der heutigen Situation, beispielsweise was die Solidarität betrifft. Wir haben gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts den Beginn von Krankenkassen, die entstehen. Hier lassen sich Parallelen und Unterschiede sehr schön aufzeigen.
Diese Forschung ist Teil des neueren Konzeptes der Medizingeschichte allgemein, das Hubert Steinke so skizziert.
Ein wichtiges neues Forschungsgebiet ist die sogenannte Patientengeschichte, die sich nun mit der Perspektive des Patienten beschäftigt. Was fühlt er, wenn er krank ist? Was bedeutet es, heute und in früheren Zeiten krank zu sein? Das ist eine grundlegend neue Fragestellung, die sich die ältere Medizingeschichte nicht gestellt hat, indem sie sich auf die sogenannte Fortschrittsgeschichte der Medizin fokussiert hat. Das heißt, die Erfolge der wissenschaftlichen Medizin, die großen Ärzte als wissenschaftliche, aber auch als ärztlich-menschliche Vorbilder.
Die moderne Medizingeschichte mit ihrem umfassenden Verständnis von wissenschaftlichen bis soziokulturellen Zusammenhängen weckten auch allgemeineres Interesse.
Im Bereich der Geisteswissenschaften ist die Medizingeschichte ein Fach, das eine hohe Konjunktur hat zurzeit, das sich in den letzten Jahrzehnten mächtig entwickelt hat und das natürlich nicht nur von Medizinhistorikern an medizinhistorischen Instituten, sondern von Geschichtswissenschaftlern aus verschiedensten Gebieten untersucht wird. Und hier gibt es zahlreichste Bereiche aus der Sozial-, der Körper-, der Geschlechtergeschichte, die zum Bereich der Medizingeschichte gehören und heute erforscht werden.
Bedeutet das, dass die Medizingeschichte auch bei Studierenden gefragt ist, etwa thematisch für eine eigene Arbeit? Hubert Steinke von der Uni Bern.
Also der Andrang ist relativ groß, eine medizinhistorische Dissertation zu schreiben. Wir haben an unserem Institut zurzeit 40 Dissertanten, die an einer Arbeit dran sind, die von selbst zu uns kommen. Also das Interesse von Medizinstudierenden an die Medizingeschichte ist gegeben.
Da mag es etwas erstaunen, dass die Medizingeschichte in der Schweiz eigentlich eine eher geringe Bedeutung im Medizinstudium hat.
Da sind die Unterschiede von Land zu Land relativ groß. Das hängt insbesondere davon ab, ob die Medizingeschichte ein Prüfungsfach ist, was sie in der Schweiz, muss ich leider sagen, nicht ist, im Gegensatz zu Deutschland. In der Schweiz hängt es daher sehr davon ab, inwiefern die Entscheidungsträger in den jeweiligen Fakultäten ein Interesse an diesem Fach haben, im eigentlichen Sinn.
Fachleute der schweizerischen Medizingeschichte setzen sich nun dafür ein, dass ihr Fach in den neuen Lernzielkatalog aufgenommen wird. Dort ist auf eidgenössischer Ebene vorgeschrieben, über welche Kompetenzen ein Arzt, eine Ärztin verfügen muss. Daraus leiten sich die Prüfungsvorgaben ab. Und daraus ergibt sich denn auch einiges für die künftige Medizingeschichte.
Die Herausforderung der Medizingeschichte besteht darin, zu sichern, dass die Universitäten ihrem universitären Anspruch an kritische Reflexion gerecht werden und damit die Medizingeschichte in ihr Curriculum der medizinischen Ausbildung einbauen. Da sind wir unter einem dauernden Rechtfertigungszwang und müssen eigentlich darum kämpfen, überhaupt wahrgenommen zu werden und einen entsprechenden Platz auch in der medizinischen Ausbildung zu erhalten. Und das ist nicht eine Frage von Geld, sondern eine Frage, wie man das medizinische Ausbildungskonzept gestaltet. Es geht ganz konkret um die Frage, wie viel Zeit wir den Studierenden nebst dem Unterricht an Naturwissenschaft geben, sich auch mit den grundlegenden Fragen des Arztseins und damit auch mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Weil wir der Meinung sind, dass die Medizin eben nicht nur einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, sondern dass sie ein Handlungsfach ist. Die Medizin ist eine Handlungswissenschaft, die sich mit dem Verhältnis Arzt-Patient-Krankheit beschäftigt. Und da hat die Medizingeschichte sehr viel zu sagen und beizutragen, aufzuklären.
Medizingeschichte, das Gestern beschreiben, um das Heute zu verstehen und das Morgen zu gestalten. Auskunft gaben Hubert Steinke, Assistent am Institut für Medizingeschichte der Uni Bern, und Urs Boschung, Professor für Medizingeschichte dort. Es war eine Sendung von Hans-Stefan Rüfenacht. Kontext ist auch im Internet zu hören unter www.drs2.ch. Morgen geht es in Kontext um das 125-Jahr-Jubiläum der Gotthardbahn, um die verkehrstechnische und politische Bedeutung. Dazu Kontext morgen um 9.05 Uhr.